Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche.
Wir machen spannend weiter. Spannend und vor allem mit einem sehr, sehr, sehr wichtigen Thema, denn wir reden jetzt über Konsumflaute, geopolitische Unsicherheiten, politischen Wandel und all die drängenden Themen und Entwicklungen, die uns alle ganz massiv gerade umtreiben, die uns direkt oder indirekt betreffen und uns aber auch kollektiv zum Handeln auffordern. Oder stimmt das vielleicht alles gar nicht? Sind wir vielleicht irgendwie nur gerade in so einem Drama-Modus und machen alles schlimmer, als es ist? Wie stark ist unsere Branche eigentlich davon betroffen? Gibt es Maßnahmen, die wir ergreifen können, um dem entgegenzuwirken? Das alles sind jetzt Fragen, die Miriam hoffentlich mit ihrem Panel beantworten wird. Und deswegen sage ich herzlich willkommen an Miriam und ihre Speakerinnen und Speaker.
Ja, es freut mich sehr, dass wir heute dieses tolle Panel haben. Ihr werdet euch vielleicht wundern, weil wir haben uns überlegt, wir machen gar nicht so ein normales Panel, weil wir haben uns zusammen telefoniert, als wir über dieses Thema gesprochen haben und haben gemerkt, wie wir diskutiert haben, gesagt, nee, wir müssen eigentlich diese Diskussion einfach fortsetzen von dem, was wir da miteinander gesprochen haben, um das nochmal aufzufassen. Und jetzt war ja der Alex eben auf der Bühne und ich stelle mal noch kurz meine Leute hier vor, sorry. Ich habe hier zu Rechten Alex, Alexander Graf, CEO von Spryker und ich würde mal sagen, du bist einer der größten E-Commerce-Influencer geworden, oder? Kann man schon so sagen.
Das klingt jetzt übertrieben, ist aber wahr.
Sehr schön. Alex und ich, wir kennen uns schon ganz, ganz lange noch von früher, von Otto. So irgendwie ist schon ganz lustig. Dann habe ich hier in der Mitte sitzen Christian Steiger. Christian ist der CEO von Lexware und LexOffice. Und ich weiß gar nicht, ob alle genau wissen, was ihr eigentlich macht. Vielleicht kannst du es auch gleich nochmal ganz kurz sagen, weil manchmal denkt man, es hat gar nicht so direkt was mit Payment zu tun oder sowas, deshalb, aber es hat ganz viel auch damit zu tun. Und wir kennen uns auch schon ganz lange. Und dann haben wir ja Robert. Robert ist der CEO von UNSA. Robert und ich, wir kennen uns noch nicht ganz so lange persönlich. Er war aber früher mal bei Klarna und für alle diejenigen, die mich kennen, wissen, ich war lange bei RatePay und natürlich habe ich immer sehr genau beobachtet, was Robert so treibt, weil er bei Klarna.
We're always looking at each other from a distance.
Ja, we didn't talk. Ja, und auch danke, dass Robert da ist, weil Robert wird zum Teil Englisch sprechen, zum Teil Deutsch, aber er versteht alles und wenn irgendwas nicht ist, dann werden wir einfach mixen. So in unserem Gespräch letzte Woche auch. Ja, also jetzt ist die Überschrift unseres Panels, wenn wir da nochmal reingehen, Konsumflaute und ist es eigentlich deshalb so, weil jetzt alles so schlimm um uns geworden ist, durch Krieg, durch Rezession, durch Inflation etc. oder sind da ganz andere Gründe? Und wenn man dir jetzt eben zuhört, dann könnte man eigentlich denken, das ist ja vielleicht einfach, sich dahinter zu verstecken als E-Commercer in Deutschland, zu sagen, na, mein Business läuft gerade nicht so, weil es ist der Krieg, weil es ist Rezession und so weiter. Deshalb warte ich mal, bis das vorbei ist. Aber ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Und ich glaube, wir haben eben viel gelernt. Und ich hätte mal gerne so eure Einschätzung. Zum einen, wie wir so in der Branche gerade dastehen. Zum einen in der E-Commerce-Branche, aber da natürlich die E-Commerce-Branche sehr viele Auswirkungen auf das Thema Payment hat, dann auch mal eine Einschätzung, wie ihr das so seht. Fangen wir einfach mal an. Alex,
hast du mich angeschaut? Mit dem Licht kann ich nicht genau deine Augen sehen, deswegen. Ja, also ich glaube an diesem Paketvolumina, die jetzt ihr wahrscheinlich auch in der Presse nachgelesen habt, die jetzt aus China kommen. Wir reden ja in Deutschland von alleine 400.000 Paketen pro Tag unter dieser De Minimis-Grenze, also unter 150 Euro, sieht man, dass es keine Konsumflaute gibt im Sinne von, die Kunden wollen nicht mehr kaufen, die verlagern ihre Einkaufsstätte. Sie kaufen jetzt sicherlich mal zeitweise auch was anderes. Reisen ist ja gerade wieder ganz groß im Trend, so Nachholeffekte, aber das würde ich jetzt sagen, hat nicht so einen ganz langfristigen Effekt. Wenn man in der Lage ist, die Kunden online zu erreichen und zu begeistern, hat, glaube ich, auch jedes klassische E-Commerce-Geschäftsmodell eine Chance. Und wir sind immer noch in der Phase, in der sich massive Umsätze verlagern von stationären Geschäften in Online-Geschäfte. Also es ist quasi weiter eine Branche, die makroökonomischen Rückenwind hat. Deswegen sollten wir, glaube ich, vorsichtig sein mit den Gründen Ukraine-Krise, Inflation, sozusagen vorschnell Externalitäten zu finden, die das dann erklären. Letzte Woche habe ich einen Podcast gemacht mit dem Klaas-Chef, das sind so große Trecker machen die. Die haben tatsächlich das Wetterargument. Wenn es irgendwie 2 Monate länger regnet im Jahr, verkauft man einfach weniger Traktoren. Das geht aber nicht im E-Commerce. Deswegen, ich sehe die Flaute nicht. Es ist schwerer geworden, die Wege sind anders, aber ich sehe nicht, dass weniger Pakete verschickt werden.
Okay.
Huh? I think if you look at our data, we see that the transactions are the same, but the order values are more fluctuating. Mm-hmm. Mostly the order values are a bit lower than they used to. For instance, in restaurants, people are still going for dinner. It's always busy, but they might have 1 bottle of wine less. Or maybe it's a health thing, or they skip the starter. So that's what you see, but not so much that people are not consuming. And what you also see, we see, is that the middle market is what is getting a bit slower. So you see that people still want brands. They still want to pay extra for a brand. Even Louis Vuitton was able to raise prices because of the horrible war and the cost of production going up, which is, of course, fake. But sales have really stayed the same. But on the lower end, it's also sales are still really up. Could be from Chinese providers, of course. But the middle brands that are in the mid-market, they are struggling a bit more. So it's either cheap or branded value expensive. So you see.
Ja, wir repräsentieren ja die Kleins und die kleinen Unternehmen. Dann sage ich nochmal ganz kurz, was Lexwer macht. Nicht, dass ihr hier geht und wisst es nicht. Das wäre ganz schlimm. Wir machen ganz spannende Themen, zum Beispiel sowas wie Buchhaltung, Rechnung schreiben, Lohnbuchhaltung. Ja, da kommt immer Freude auf. Will natürlich keiner machen, schon gar nicht jemand, der sich selbstständig gemacht hat. Wir versuchen das natürlich bestmöglichst zu automatisieren. Warum bin ich jetzt eigentlich auch heute hier bei der PEX zum Thema Payment? Na, wir nennen uns seit 30 Jahren eigentlich kaufmännische oder Financial Software. Und wir haben es relativ frisch auch eine Debitkarte in den Markt gebracht, sodass wir unsere Kunden also wirklich sozusagen fully fledged abbilden können. Also vom Konto bis zur ersten Rechnung, die ersten Kunden anlegen und dann halt auch entsprechend Buchung oder vielleicht den ersten Mitarbeiter einstellen. Wir haben ungefähr 500.000 Kunden, also Unternehmer, Unternehmerinnen, die wir bedienen. Davon sind ca. 280.000 in der SaaS-Welt. Und da sehen wir jetzt schon auch ein bisschen Bewegung drinnen. Du hast ja sehr beeindruckend gezeigt, was gerade darüber schwappt gefühlt. So war ein bisschen Depri danach. Aber man sieht halt diese neuen Bewegungen rein und die treffen die Kleinen dann schon. Ich will mal so ein Beispiel nehmen. An Gründung kann man es ja festmachen. Wir haben ungefähr, und vielleicht auch so eine Zeitrange, das hat mich gerade getriggert von dir, von 2002 bis 2022 haben wir von 1,5 Millionen Gründungen in Deutschland, Voll- und Nebenerwerbs, sind wir jetzt bei ungefähr 500.000. Und das zeigt ja, was da gerade in Märkten passiert. Gleichzeitig sehen wir eine riesen Stickiness, was jetzt auch unsere Produkte Gott sei Dank angeht. Also die Leute gehen digitaler. Aber gerade in dem breiten Spektrum von der Kleinsten- und Kleinunternehmer, die sind so nicht alle im E-Commerce direkt schon tätig. Das sind ja alles diese Riesenzahlen, die wir ja auch brauchen. Die wird es ja auch betreffen. Also sei es ein Handwerker, der vielleicht irgendein einzelne Module sich dann dort holt und so weiter. Also da hast du mir jetzt erstmal eine Fantasie angeregt, um mal zu gucken, was heißt denn das jetzt eigentlich, ne? Für die Kleins- und Kleinunternehmen. Und da wird es auch noch ein ganz spannendes Thema haben, weil vielleicht die letzte Zahl dazu, das sind 97% aller Unternehmen in Deutschland sind diese Kleins- und Kleinunternehmen. Und die beschäftigen ungefähr 12,5 Millionen sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmerinnen. Das heißt, ein Viertel der Workforce oder wenn man die Chefs und Chefinnen dazu nimmt, ein Drittel der Workforce Deutschland ist genau dort. Und das merken wir, glaube ich, alle, wenn es die trifft. Und die sind im Handel natürlich auch ganz stark und dann damit auch im E-Commerce.
Total.
Könnte ich mal nochmal ganz kurz Robert fragen. Du sagst, das Transaktionsvolumen bleibt gleich. Also es wird quasi genauso viel Geld ausgegeben. Es wird das vielleicht für andere Sachen. Man muss jetzt ein bisschen, Dinner ist teurer geworden, Wohnen meinetwegen, aber Wohnen wird wahrscheinlich nicht über eure Plattform abgewickelt, oder? Wenn Mieten zahlen, wird da eure Plattform genutzt, wenn jemand Miete zahlt? Rent Payment? Is it something on your
platform? No. Okay. No. Okay, we don't do.
Aber das ist schon, also ich glaube, Otto hatte letzte Woche in der Textilwirtschaft irgendwie auch ein Interview oder sowas, da wurde auch das gesagt, irgendwie, dass die Zahlen bei Otto, das ging leicht runter, also es wurde einen leichten Verlust, aber und sie haben es in dem Interview wurde es da so dargestellt, dass es deshalb nur ist, weil die Warenkörbe kleiner geworden sind, aber die Anzahl der Transaktionen nicht weniger geworden. Das fand ich auch interessant, aber ist ja trotzdem, wenn man jetzt so allgemein sich die Zahlen anguckt, Zalando etc., es gibt ja schon viele, wo wir einfach einen starken Decline sehen. Und ich finde, was du eben ja schön gesagt hast, ist so, dieses Einkaufen muss ja auch mehr Spaß machen. Und ich kann ja nur von mir selber ausgehen. Also mir macht zum Beispiel Einkaufen auf vielen Online-Shops überhaupt keinen Spaß, weil ich das total langweilig finde und auch das ist überhaupt nicht inspirierend. Und ich bekomme immer das Gleiche angeboten. Oder wenn ich auf vielen Plattformen, und das hast du auch gesagt, die haben sich nicht weiterentwickelt, wenn ich nach einem T-Shirt suche, nach einem weißen, dann bekomme ich dann 50 Seiten weiße T-Shirts und es ist aber nicht, geht nicht auf mich ein, wie ich vielleicht, wie meine Größe ist, wie ich das gerne mag oder sowas und oder welche Stoffe ich gerne mag. Ich kann nur preislich sortieren oder sowas und das interessiert mich aber eigentlich nicht. Also finde ich das eigentlich blöd. Also muss der Einkaufen auch was anderes bieten. Und wir sind hier jetzt alle schon ein paar Jahre älter, das haben wir auch festgestellt in unserem Gespräch, also ungefähr im gleichen Alter, so ein bisschen plus, minus. Also, und wir waren alle, jetzt stelle ich mal eine Frage in den Raum, wer kennt hier in diesem Publikum den Versandhandelskongress? Na, schau mal. Also, ich glaube, wir müssen so langsam, also wir müssen uns auch überlegen, wie können wir uns hier nochmal irgendwie erneuern. Also, irgendwie. Also, der Versandhandelskongress, ich spreche hier von einer Veranstaltung, die gab es in Wiesbaden und das war damals vor, ich war da zum ersten Mal im Jahr 2003 oder sowas, war das die Veranstaltung, wo man hingegangen ist, weil man irgendetwas mit Online zu tun hatte. Ich war damals auch schon im Payment, habe für einen Payment-Anbieter gearbeitet. Das war damals der Vorgänger von Adyen. Also es gab mal eine Firma, die Gründer von Adyen vorher gegründet haben. Dort habe ich gearbeitet und habe Vertrieb gemacht. Und ich habe mich interessiert für die Online-Händler, die dort sind und wollte die eben kennenlernen. Und damals waren die alle so in einer ganz kleinen Ecke. Und die haben eigentlich noch keinen großen Stellenwert gehabt. Es gab damals, und da hast du nämlich auch drüber geredet, den Preis des goldenen Katalogs. Und wir wissen alle, damals waren die Platzhirsche, die hießen in Deutschland Otto, Neckermann, Quelle, wen gab es noch?
Klingel.
Klingel.
Heine, Bauer.
Ja. Genau.
Und Peter Hahn.
Und das ist schon, also wenn man mal überlegt, was davon so übrig geblieben ist und wie die Welt heute ist, so denkt, naja, und es gab auch damals Payment-Anbieter, da sage ich jetzt auch nicht alle Namen, aber interessant ist es ja auch, dass das, egal ob das jetzt der E-Commerce-Anbieter, oder ob das jetzt der Katalog damals war, heute der E-Commerce-Anbieter, damals sind die jungen neuen Wilden entstanden und die jungen neuen Wilden, die sind heute auch schon wieder alt. Die sind ja heute, die haben heute auch schon wieder ihre Legacy-Probleme und passen nicht mehr so richtig in die Zeit und jetzt kommt was ganz anderes. Und was müssen wir denn jetzt eigentlich tun? Wie müssen wir uns denn da verhalten? Was sind eure Vorschläge?
Ich komme ja quasi aus der Folienmalerei von Otto und habe ja quasi Vorstandsfolien gemalt. Und da haben wir immer versucht, die Welt zu erklären im DIN A4-Format. Und für mich gibt es quasi nur eine Strategie, die übrig geblieben ist, die funktioniert. Und das ist sind das die Unternehmen, die sich am schnellsten anpassen an Marktveränderungen oder an Kundenveränderungen, die gewinnen. Schnelles Anpassen bedeutet Mindset, Org-Chart, Technologie, Backing, was auch immer. Aber es ist egal, wie groß man ist, egal, wie reich man quasi das Unternehmen ist, die sich schnell anpassen, gewinnen, das gilt. Sieht man ja zum Beispiel bei Alibaba. So Alibaba, ich weiß nicht, ob ihr euch mit dem chinesischen Markt vor dem Vortrag beschäftigt habt. So Alibaba ist das hat jetzt quasi diesen Karstadt-Effekt in China. Ja, die haben quasi massiv Marktanteile verloren, die schaffen es eigentlich nicht mehr, die richtigen Talente dort anzuziehen, weil sie eben sich nicht mehr schnell genug angepasst haben. Die werden jetzt da quasi vorher getrieben. Aber ich bin mit der festen Überzeugung, dass diese Anpassungsfähigkeit, das ist ja eine Entscheidung. Also ist ja quasi, dafür entscheidet man sich ja, ob man unter Risiko, konnte ich erinnern, an das letzte Slide, das bedeutet ja, dass man als Unternehmen Risikomitigierungsstufen aufgeben muss und sagt, okay, ich bin eben bereit, auch ohne die Excel-Tabelle, die nächsten 5 Jahre Income präsentiert, ein bestimmtes Investment zu machen, 10 verschiedene Wetten, was auszuprobieren. Und es ist ja jedem geraten, das jetzt auch so umzustellen, weil dieser Markt wirkt jetzt vielleicht unangenehm, aber der wird ja quasi durch den demografischen Wandel ja viel unangenehmer. Wir verlieren in den nächsten 6 Jahren ungefähr ein Viertel bis ein Fünftel aller arbeitenden Bevölkerung in Deutschland. Ja, sozusagen, das heißt, das ist schon so ein eingebauter sozusagen 10% Churn im Bruttosozialprodukt. Der ist schon drin. Also den kann man jetzt schon sehen. Der wird weg sein. Das ist ein viel härteres Umfeld. Den haben wir jetzt gar nicht. Momentan haben wir Zero Churn. Teilweise wächst es ja noch so ein bisschen. Aber dieser Churn kommt jetzt, weil zu wenig Migration, sozusagen zu wenig Nachwuchs, sozusagen ist fest eingepreist. Es gibt jede vierte Job kann 2035 nicht mehr besetzt werden. ist fix. Gibt es auch keine Lösung dafür. So, und in diesem Umfeld werden ja auch diejenigen gewinnen, die sozusagen sich schneller anpassen an Nachfrage und Angebot, also die weniger auf so langwierige Zahlungszyklen, Planungszyklen sich verlassen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass quasi hier alle jung und frisch genug sind, um das zu machen. Aber es ist eine aktive Entscheidung. Diese Entscheidung tut halt weh, weil ich Dinge machen muss, bei denen mir halt 100 Leute sagen werden, das ist halt Quatsch, das ist total riskant. Und da erinnere ich immer an ein Zitat von Arnold Schwarzenegger, was er immer sagt, wenn er mit Naysayern konfrontiert wird, was macht man dann? Und er sagt immer, sagen 20% aller Menschen hassen ihre Mutter. So, es gibt also immer diesen Nein-Sager. Musst einfach Marken ignorieren. Das ist einfach eine Verhaltensfrage. Deswegen bin ich überhaupt nicht so, es klingt vielleicht pessimistisch, was ich erzählt habe, aber man muss das ja für sich in Opportunities übersetzen. Und Opportunity heißt machen. Wer macht, gewinnt. Das ist immer so.
Das sehe ich auch immer, weil sonst bleibt man ja stehen. Ja, also wenn man jetzt irgendwie ja stehen bleibt, ist auch doof. Und ich meine, man sieht es ja an Konzernen. Es gibt ja durchaus einige Beispiele, die waren mal ganz weit oben und haben aber irgendwie, waren die auch meiner Meinung nach ein bisschen zu arrogant, sich auch neu zu erfinden. Ja? Und die gibt es auch nicht mehr. Wie Kodak zum Beispiel ist ja auch ein gutes Beispiel. Aber Netflix ist ein anderes gutes Beispiel, die eben mal CDs verschickt haben. Die waren ja mal ein klassischer E-Commerce-Händler. Und sind jetzt ein Streaming-Dienst. Also ist ja auch, man kann sich ja, ihr habt euch auch neu erfunden bei LexOffice, oder? Ihr habt ja auch ganz viel verändert.
Ja, also das ist auch so ein bisschen, das ist das darwinische Gesetz, ne? Der sich verändert, stirbt aus, kennen wir alle, Dinosaurier, wie auch immer es passiert ist. Aber ich glaube, oder wir glauben ganz fest an ein Modell, das nennt sich Zone to Win, nachdem wir eigentlich steuern unser ganzes Business, weil wir überzeugt von, wenn man sich selber anfängt zu disruptieren, macht es halt einen anderen, dann wird es ganz unbequem. Und sich langfristig ist kein Geschäftsmodell erfolgreich. Ich glaube, das haben wir. Oder mir fällt keins ein. Ich dachte immer, eine Automobilindustrie ist es ein bisschen, aber da wurden wir, glaube ich, auch alle ein Besseres belehrt. Und wir haben das genauso gemacht. Ich glaube, das Was ist meistens das Gleiche. Also bei uns geht Innovation geht bei uns am Ende nicht darum, was zu erfinden. Das wird, finde ich, immer oft erwechselt. So keine Invention, sondern Innovation. Und dann geht es eigentlich mehr um das Wie. Und das hast du, finde ich, auch schön gezeigt. Ich fand es jetzt gar nicht so deprimierend nur, sondern es ist ja auch eine Mega-Chance. Und zwar an den Zahlen, ne? Du hast, glaube ich, gesagt, 1,5 Millionen Menschen sind bei Amazon beschäftigt, wenn ich es richtig mitgeschrieben habe, und 15.000 da bei Temu. Das zeigt ja, wenn man die neuen Möglichkeiten nutzt, kann man ja ganz andere Hebel auch wieder in Bewegung setzen. Also vielleicht haben wir gar kein Problem mit der Arbeitskräfte mehr, weil wir keinen Mangel haben, weil es vielleicht schneller sind. Mal ein bisschen, kann man ja mal in den Raum stellen. Ich glaube, das ist was, wo wir auch unter unseren Kleinen und Kleinstunternehmen ja helfen. Nämlich, dass wir genau denen was ermöglichen, was sonst nur Große können. Wir wollen denen helfen, die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt zu treffen. Das heißt, wir werden Data nutzen, die wir haben, aus den ganzen betriebswirtschaftlichen Daten. Aber die wollen ja keine Buchhaltung oder sonst was machen. Die wollen ja ihr Unternehmen steuern. Und damit kommen wir in ein ganz anderes Feld, wieder eine neue Software-Kategorie rein, die es heute vielleicht noch gar nicht so gibt. Da denken wir ganz intensiv nach. Und da helfen uns natürlich Technologien. Technologien definieren wir immer als ist nicht die Lösung, aber schaffen ja immer den neuen Demand. Alles, was wir machen, kommt ja bei Technologie dann rein. Und da, glaube ich, muss man immer wieder anpassen. Also das ist immer diese Bullshit-Bingo-Sprüche, ne? Voll von heute ist der Feind von morgen, was stimmt ja. Also wir sehen es ja immer wieder alle, die großen Namen hast du gerade genannt.
Robert, ihr seid ja auch gerade dabei, ihr habt jetzt ist die Studie eigentlich schon raus? Aber ihr habt doch auch jetzt eine neue Studie gemacht über Unified Commerce etc. Da sieht man ja auch, wie sich der Verbraucher ändert und dass man Payment, wie wir es vor 10 Jahren gedacht haben, eigentlich, dass es total veraltet ist. Wie siehst du das? Ich meine, ihr habt euch ja auch in vielen Teilen bei uns ja auch komplett neu erfunden. Ne?
Yes, for sure. Before that, I just want to tell an anecdote, because you talked about the online Versandkongress. I'm a little bit too foreign and not long enough in Germany to be there. I'm very curious if it was really a golden Versandhausbuch, that was given as a prize. But I remember a number of years back here in Germany, I was meeting with MediaMarkt, very senior people, I won't name names on their side, and they told me, like, you don't understand. E-commerce is only a trend. It's just a phase. It will go away. Because people want to go to the store. Listening to Alex before, maybe he was not wrong. Maybe he was a visionary. Because e-commerce is dying, apparently. But having said that, I think what you touched upon is that it's much more about experiences, right? And experiences is really having a consumer, having a customer be able to tie to the brand, be able to feel the brand, but also be able to interact with the brand whenever they have a touch point, whether that's online, whether that's offline, whether that's on an app, social media, you name it. And all that needs to be seamlessly integrated. So they are not separate touch points, it's one touch point. And that is really what is the difference between unified commerce and omnichannel. And omnichannel is you can get, for instance, a payment product on each channel that you interact, and you can get a contract for that. The data is not linked. So you cannot, not real time, only end of day. So you cannot really connect the data and have a seamless experience. And what we are really focusing on having that available in real time, so you can really completely merge the journey from online to offline, but also allow online merchants that want to do pop-up stores, for instance, to immediately just have a terminal, rent a terminal for a week, to be able to do a pop-up store, to be able to give an experience to the customer, but then have that linked directly to their stock management from their online store. So it's all completely interacted and lives in real time. And that is what we do.
Ja, also ich glaube durchaus im Payment, also wenn man dann überlegt, was muss man eigentlich tun, um weiterhin erfolgreich zu bleiben, man darf den Kunden nie außer Sicht lassen. Ich glaube, das ist eh das Wichtigste. Ich hatte letzte Woche mit Douglas zu tun, mit der Laura, die ist leider nicht hier heute. Und Laura hatte mir gesagt, dass bei Douglas, dass sie durchaus festgestellt haben, in vielen Ländern, dass wenn da 4 Leute in einem Store an der Kasse stehen, dass dann die Leute schon weggehen und nicht mehr in der Kasse warten. Und das hat sich total verändert. Und das ist eigentlich auch, es zeigt ja sehr stark, wie Menschen irgendwie ihr Verhalten anpassen, wie wir auch heute nicht mehr verzeihen, wenn Payment irgendwie doof ist. Und heute Morgen waren die Diskussionen über, ist das Payment eigentlich schon gelöst? Ich finde persönlich, ist es noch nicht gelöst. Also ich finde immer noch, weil Christian und ich, wir saßen daneben und haben gesagt, weiß nicht. Also ich bin manchmal so genervt, weil bei vielen meiner Karten funktioniert, also die Authentifizierung, die funktioniert nicht immer. Ich habe immer noch, also immer mal wieder komme ich irgendwie an so einen Punkt, wo ich irgendwie leider das nicht klappt, mit der Kreditkarte zu zahlen. Auch das ist irgendwie manchmal echt nervig, wo ich dann immer nur hoffe, dass es PayPal gibt oder Rechnung. Mein Liebstes ist natürlich irgendwie Rechnung immer oder Lastschrift, weil ich immer denke, da habe ich überhaupt keine Interaktion mit irgendwem, wo ich irgendwas eingeben muss. Und da ist es dann echt seamless. Aber deshalb bin ich gespannt. Also ich glaube, Payment ist erst dann gelöst, wenn wir es überall gleich haben, in allen Kanälen. Ne? Und wenn es wirklich gutes Customer Experience ist, im stationären Handel ohne Warten und im Online eben auch sofort und ohne irgendwelches Zusatzgedöns mit eingeben. Ne? Und das ist so ein bisschen meine Einschätzung dazu. Aber ich glaube ja auch, wenn wir jetzt nochmal die Zukunft des E-Commerce gucken, die Zukunft des E-Commerce wird ja auch so ein bisschen die Zukunft des Online-Payments sein. Also wie muss dann eigentlich Payment aussehen? Was hat es dann für eine Auswirkung? Was ist da anders als heute? Was ist da eure Meinung?
Also ich finde, was man jetzt quasi in den neuen Apps gerade sieht, ist ja, dass quasi Kundenverhalten incentiviert wird wie Währung. Also ein Klick, eine Weiterempfehlung. Also ich schicke jetzt quasi einen Link an Jamie, meine Kollegin, die klickt irgendwas drauf und liked irgendwas, da kriege ich nochmal 3-4% Rabatt. Dann drehe ich nochmal an irgendein Glücksrad, dann wird irgendein virtuelles Konto aufgeladen. Quasi diese ganzen, also diese Plattformen brauchen ja diese Daten, damit sie sozusagen ihre statistischen Modelle füttern, damit die nächste Produktempfehlung, dem Feed auch taucht, für mich relevant ist. Also die haben ja das Ziel, ähnlich wie, deswegen ist TikTok Shop auch so spannend, also für diejenigen, die ja TikTok Shorts suchten oder YouTube Shorts suchten, das ist ja das gleiche Prinzip. Ich bin gefangen jetzt in meiner Nische beim Thema, keiner Modellbau oder so, und dann kommt, also das ist das jedes 12. Video ein Modellbauprodukt, was auf TikTok Shop angeboten wird. Es ist wirklich extrem hochgradig personalisiert sozusagen. Die brauchen also diese ganzen Incentives. So, das heißt, ein großer Teil, der vorher vielleicht tatsächlich klassische Währung war, vom Konto links und rechts wird zunehmend so ein Stückchen virtuelle Währung sozusagen. Ich als Kunde bin auch ein Mikroinfluencer in meinem Netzwerk. Und ich würde erwarten, und ich bin total verwundert, dass es noch nicht gibt, dass die, ist wahrscheinlich nicht erlaubt regulatorisch, dass nicht viel mehr Amazon-Coins in meinem Amazon-Konto gelagert werden. Wenn ich das dann da einsetze, dann habe ich vielleicht nochmal 2-3% extra Rabatt. Das wird mir jetzt ja heute, wird es mir immer wieder ausgezahlt oder ich kann es als Guthaben behalten. Aber ich würde erwarten, dass diese Plattformen, ähnlich wie die Gaming-Plattformen, die großen, dass sie schaffen, tatsächlich virtuelle Währungen, die tatsächlich wertvoll sind, weil jedes Signal so wertvoll ist. Es ist, also, sagen wir mal so, der Markt für virtuelle Währungen heute im E-Commerce-Bereich ist so groß wie Werbeumsätze von Meta und Google. Ja, sozusagen, das ist ja Geld, was Zalando zum Beispiel zahlt an Google, sozusagen, um den Kunden auf die Plattform zu holen. So, das Äquivalent davon ist eigentlich, das ist quasi, was an virtueller Währung, an Produkten gespendet werden kann. So, und das, glaube ich, wird dann nicht in Euro oder Dollar umgerechnet, sondern bleibt ein Temu-Token oder irgendwas anderes. Wahrscheinlich melden sich jetzt hier schon einige und sagen, dass das regulatorisch alles gar nicht erlaubt, aber so würde ich das erwarten. Also diese Steuer, die wir heute an Meta und Google zahlen müssen, die wird sich umwandeln in die Währungsprinzipien. Das wird zum noch mehr Konsum führen, weil diese Steuer nicht mehr abgeführt werden muss.
Das ist auch interessant. Bin ich mal gespannt, wie das weitergeht.
Heißt, ja. Alles Quatsch oder könnte
nee,
sein?
Nein. Das ist ja, wenn ich dann heißt es bei mir erstmal, ich denke gerade nach und versuche mir das vorzustellen. Ja? Und dann kann ich erst, wenn ich das dann so durchdacht habe, mir eigentlich wirklich ein Urteil darüber bilden. Muss
ja, aber sagen. Vielleicht mal, also nur schematisch. Ne? Wenn ihr quasi mal diesen E-Commerce-Funnel seht, also woher kommt der Kunde, woher kommt der Klick? So, da bleiben ja dann, genau, 500 Milliarden Werbebudget bei Meta hängen, 500 Milliarden meinetwegen bei Google. So, das ist ja in einer Welt, in der auf den Plattformen quasi permanent dieser Handel stattfindet und dieser Traffic nicht mehr eingekauft werden muss, wäre diese Milliarden ja frei. Also für interessanter Hinweis mit dem Zaunfall für diejenigen, die in diesen Aktien handeln. Und so. Und das kann dann sozusagen, das ist dann virtuelle Währung. Das ist quasi das Volumen, was ich einfach quasi oben draufschlagen kann auf die Produkte. Ich habe es noch nicht weitergedacht. Ich weiß jetzt nicht genau, was das für eure Zahlungsstrecken bedeutet. Hoffentlich Gutes.
No, but it is true. If you look at a classic P&L of an online fashion retailer, the percentage of overall revenue that is just handed over to Google, Facebook, you name it, just to get traffic on the platform. That's insane, right? Mm-hmm. It's at least 20 times the payment cost. So essentially, that is what these platforms do. They take out that part because you interact with the platform for other things, and then you can immediately buy whatever thing you like on that platform. So it's an extremely efficient channel, and that's why from a price competitive, they can also always be cheaper and be much more customized with the content. Mm. I think on the other side, what you see is that if you go on a Zalando, there's so much stuff that you don't know what to do anymore because it's too much supply, right? Too much options, and that's where this went all the way to one side. And I think that's exactly where these new platforms provide experiences that you immediately buy from without having that wide variety of things to choose from is actually really nails it.
Also über Konsum auch. Also ich meine, über was wir jetzt aber noch gar nicht gesprochen haben heute Morgen, du hast ja eben auch nochmal diese Anzahl, diese unglaublichen Summen von Paketen, die dann verschickt werden. Und wenn das jetzt Turnschuhe sind für 8 Euro Turnschuhe, die kostenlos verschickt werden aus China, das ist doch irgendwie auch krank. Das ist doch irgendwie, das passt doch überhaupt nicht mehr in unsere Welt heute eigentlich.
The Chinese government subsidizes it, right?
Nein.
Genau, das würde mich nämlich interessieren. Also ich habe nämlich zwei Fragen an dich eigentlich. Vielleicht interessiert das Publikum wahrscheinlich auch. Wie funktioniert das eigentlich? Wie kann man für den Preis das überhaupt anbieten? Also wie funktioniert das? Warum müssen wir das nicht eigentlich stärker regulieren? Und wer macht eigentlich das Payment bei Temu und so weiter?
Ja, also erstmal sind es nicht viele Pakete. Das wirkt für uns nur so. China hat alleine, Mainland China hat 20-fache Paketmenge von Europa. So mit sozusagen stark steigenden Frequenzen. Also das, was bei uns der Vielbesteller ist, ist dort der selten Käufer, quasi das tägliche Paket zu Hause ist total normal, das wird hier auch der Fall sein. Und wenn man sich anschaut, sozusagen, es gibt so ein paar Effekte, die diesen 10-Euro-Schuh heute befördern. So ein Effekt ist, dass der Domestic Spend in China zurückgegangen ist im letzten Jahr. Das heißt, es gibt eine massive Überproduktion. Die meisten Fabriken laufen nur profitabel ab so einer 70-80% Auslastung. Das heißt, es gibt ein hohes Incentive dieser Fabriken, nochmal 10-15% draufzuschlagen und dann möglicherweise mit dem Schuh auch 0 Euro zu verdienen oder kein Geld zu verdienen. Die Luftfrachtkosten auf 1 Kilo gerade von China nach Europa liegen bei 2,50 Euro. So ein Schuh ist ungefähr 1 Kilo. Das ist gar nicht so groß, lässt sich gut abdecken. Und der innereuropäische sozusagen Logistikkontrakt, also das, was man an DHL, das Temu an DHL zahlt für die Endauslieferung in Europa, liegt unter 4 Euro, also ist alles noch innerhalb dieser 10 Euro drin. Wenn ich es dann schaffe, den Schuh für 3-4 Euro zu produzieren, ist gar nicht so weit weg, kann ich damit zumindest kein Geld verlieren, meine Produktion hochfahren auf 80%, sodass ich in meinen Kernprodukten, die ich für wen auch immer produziere, profitabel bin. Also es funktioniert schon. Also es ist nicht so weit weg, wie sich das anfühlt. Also der 25-Euro-Schuh bei Amazon, das ist der Schuh für die Reichen in Zukunft. Das ist einfach so. Und das wird auch von den Kunden so wahrgenommen.
Aber es sieht jetzt noch viel spannender eigentlich. Du hast doch vorher gesagt, ne, wir werden da nicht bezahlt. Dann hast du gesagt, dein Sohn hat plötzlich dein Pay, wie auch immer das geschafft hat. Mhm.
Ja, das ist eine sehr gute Frage.
Da liegt doch schon, das liegt doch auf der Hand, warum Payment heute auch noch nicht gut gelöst ist, muss man sagen, weil keiner, also Payment ist so langweilig wie Buchhaltung. Also wer payt von euch irgendeiner gerne? Also immer geht da einer, da flippt mal aus dem Bauch, ich habe jetzt mit Apple Pay hier. Oder es ist ja keine, das Faszinierende ist, was vorher noch beschissener war, aber es ist ja nicht toll. Und das ist doch, was die jetzt richtig gut machen. Sie nehmen ganz viel raus aus den Prozessen, ob wir das jetzt mögen in Europa gerade, weil das natürlich auch ein bisschen feindlich dann wirkt, aber sie nehmen es raus. Und wenn die jetzt noch wieder hingehen und machen dieses Payment vielleicht in einer eigenen Währung, vielleicht in einen eigenen Kosmos rein, so dass es eigentlich fast gar nicht mehr stattfindet, außer einer Bestätigung, weil die halt notwendig ist, dann, glaube ich, wird das ein richtiger Gamechanger. Und ich glaube, der Denkansatz ist richtig. Man darf ja nicht Payment alleine angucken. Unsere Kunden, die wollen ja den ganzen Geschäftsprozess angucken. Das ist ja nur ein Teil einer ganzen Kette. Und umso mehr ich rausnehme aus der Kette, also umso leichter ich es Kunden mache oder auch Merchants, umso genialer wird es. Und das fand ich aus der Beeindruckung gezeigt, was die denn wirklich tun. Und das hat ja auch eine Apple schon gemacht, ne? Als sie damals, wer kennt ja noch WOM, um so einen Alterscheck zu machen. Oh je, das hätte ich es doch gelassen. Was haben die denn gemacht? Also als Apple kam mit iTunes war am Anfang eine CD-Ripping-Software. Da kam die auf den Markt erstmal und dann haben die einfach das aus dem Spiel genommen. Also die haben auch die Kette unterbrochen, weil die haben die Kundenbeziehung neu gestartet. Du konntest ja plötzlich eine Single kaufen, nicht eine Single, sondern einen Song. Davor musstest du ja immer 5 Lieder kaufen, irgendwie 10 Mark oder so. Und die Kundenbeziehung, also das Delivery haben sie auch geändert. Du kannst sie nur bei ihnen bestellen. Das findest du natürlich nicht so geil, wenn du WOM bist. Weil damit war das Thema tot. Und die haben sich natürlich total erinnert, die Geschäftsmodelle, die ändern sich. Und so müssen wir denken. Und da ist ein Teil, ist am Ende des Tages auf ein Payment.
Aber wenn du alles rausnehmen würdest, dann wärst du ja wieder bei Account to Account. Dann ist da nichts mehr dazwischen eigentlich. Das ist eigentlich schon interessant, der Gedanke, wenn du alle Player dazwischen, die dazwischen Geld verdienen, rausnimmst, dann könntest du das vielleicht günstiger, sicherer, dann nimmst du noch die Blockchain und dann hast du auch noch eine bessere Identitätszuweisung und
was alles. Was mich ja interessieren würde, ob ihr regulatorisch darauf einwirkt. Wenn ich jetzt ein Temu wäre oder ein Shein, dann würde ich ja alles dafür tun, dass die noch nicht so regulierten Bereiche, zum Beispiel Gaming-Tokens, ja, wenn ich meinem Sohn vor die Wahl stelle, willst du für Valorant, das ist so ein Ego-Shooter, willst du einen 10-Euro Gutschein haben oder willst du 15 Euro von mir in bar? Auf jeden Fall der 10-Euro-Gutschein. Auf jeden Fall der 10-Euro-Gutschein. So. Und das ist eine Währung.
Sparst du ja richtig, das ist doch super.
Ja, lässt mich auch am Bildungssystem zweifeln. Aber so, das ist ja quasi dann eine Währung, die wird dann virtuell abgebildet in so einem Token. Den würde ich ja versuchen, wenn ich Temu, Shein, was anderes, sozusagen diese ganze Währungswelt quasi auf meine Seite zu ziehen, dass man es irgendwie tauschen kann in meiner Welt. Also, dass ich quasi wirklich so Schattenwährungen schaffe, mit denen man dann, die am Ende dazu führen, dass mein Sohn sich statt dem Skin für eine Waffe, ja, sozusagen, dann kriegt ihr auf jeden Fall auf die Schuhe nach Hause, obwohl gar kein Geld geflossen ist, weder über deine Plattform noch über deine Plattform. Das kann man ja nur machen, wenn man jetzt ja massiv regulatorisch eingreift oder zumindest die Politiker informiert, hey, guck mal, wisst ihr eigentlich, wie sozusagen Flüsse von sozusagen virtuellen Währungen gerade funktionieren, wo das ankommt? Macht ihr das? Redet ihr quasi da mit der Politik darüber?
I have to be honest, I lost you there. Can you make it a bit concrete?
So wenn man in im Online-Spiel, egal in welchem Spiel, quasi einen Gutschein einlöst, sozusagen kriegt man da Tokens dafür. Mhm. Wenn ich eine chinesische Plattform mit Temu, würde ich dafür sorgen, dass diese Token umgerechnet werden können, auch in Temu-Token. Dafür kann man sich dann wieder was kaufen. Das ist wahrscheinlich ein nicht so stark regulierter Bereich. Und ich bin mir sehr sicher, dass die meisten der Politiker, die darüber sozusagen entscheiden müssen, was da passiert, das gar nicht wissen. Dann wäre es ja Aufgabe von euch, die zu informieren und dafür zu lobbyieren, da Grenzen einzuziehen. Macht ihr das?
Yeah, but I think it really depends on what regulator you're talking about. So there's a number of regulators in Europe that have a close eye to the market, that try to understand what's going on and really like to be informed as well. So ask questions, listen to the answers, really understand what the world looks like now, how payment flows work nowadays, so they can also better regulate and better make sure that nothing fishy goes on. And then you also have regulators in Europe that do less of that. So I think there's some in Europe that are leading and some that are a little bit behind in really understanding what the market looks like. And yeah, I think maybe in Germany there's some growth possible.
Wenn du mit solchen Leuten redest, hast du das Gefühl, sie verstehen das, was Temu macht oder was Online-Gaming macht, wie dort Zahlungsflüsse funktionieren?
I don't think they even understand classical e-commerce sometimes.
Wir haben jetzt gerade mal Jochen, der hatte nämlich gerade was einzuwerfen.
Ich war mal in der Vergangenheit Geschäftsführer von einem der größten Gaming-Anbieter, BigPoint, und bin jetzt Banker. Also ich kenne beide Welten. Die Regulierung gibt es, weil ich kann aus der Ingame-Währung nur Ingame bezahlen. In dem Moment, wo ich die Ingame-Währung in andere Dinge außerhalb des Spiels transferiere, ist der Anbieter der Ingame-Währung, also der Spielanbieter, in der Regulierung wie ein Zahlungsverkehrsinstitut. So, und deswegen sind alle Ingame-Währungsanbieter, Spielanbieter, versuchen das zu vermeiden, weil sie keinen Bock auf die Regulierung haben. Also es ist heute schon klare Rechtslage in Europa. In USA, hier mit World of Warcraft und was auch immer, da geht das, aber in Europa ist es reguliert.
So hat bestimmt auch das Beispiel, was du eben hattest mit der Frau, die dieses Gold gekauft hat für 1 Euro, es war auch wahrscheinlich ähnlich. Die hat bei Ali in ihrer Alipay-App alles Mögliche schon gesammelt, wo sie gut haben. Und deshalb kriegt sie dann Ohrringe für 1 Dollar angezeigt aus Echtgold.
Ist ja schon. Ja, oder sie kriegt es for free, weil sie nochmal 4 anderen Omas da das empfiehlt.
Ja, das ist, da haben wir aber dann wieder Probleme bei uns mit dem Datenschutz und mit dem Empfehlen. Es ist so, wenn die Payment-Anbieter haben ja nicht nur die Regulatorik von der BaFin-Seite, sondern auch ganz viel Datenschutzthemen, ne? Und das ist in Deutschland auch wieder katastrophal.
Ja, also. Ja, vielleicht nochmal eine Anekdote. Ich habe das mit den Regulatoren, die meisten Politiker wissen es halt nicht, die müssen ja informiert werden von uns. Also wenn wir sie nicht informieren, wer dann?
Die müssen wir auch zuhören.
Genau. Ich war jetzt bei 1, 2 sozusagen politischen Veranstaltungen sozusagen auch von so Digitalverantwortlichen deutscher Parteien und habe darüber auch ein bisschen geredet und diskutiert. Und das ist schon erschreckend quasi, dass es ja weder statistische Daten gibt, auf die sie zurückgreifen können heute. Also wie viele Pakete kommen heute rein? Wie hoch ist die Steuereinnahmen? Woher kommen eigentlich die Pakete? Belgien, Slowakei, Polen, sozusagen unter welchen Standards werden die hier verzollt? Es ist teilweise komplett unklar, wer der wirkliche Inverkehrbringer ist, weil in der Temu-Marktplatzwelt ist ja eigentlich der Kunde der Inverkehrbringer. Das heißt, ich hafte, wenn ich schlechte Heizhandschuhe kaufe. Das ist alles gar nicht bekannt. Es gibt kein Budget für Mystery-Shopping. Das heißt, Sie können das auch nicht mal so eben ausprobieren. Und dann, was mich am meisten erstaunt hat, war dann die Aussage, ja, aber Herr Graf, wie würden Sie es denn regulieren? So, und eigentlich ist das ja quasi, diese Antwort muss ja eigentlich Politik geben. Und wenn ich diese Frage weitergebe an E-Commerce Center, dann wissen Sie es auch nicht. Wir wissen gar nicht genau, wie man es regulieren soll, weil ja noch nicht mal die Werkzeuge, die wir haben, die wettbewerbsrechtlichen Werkzeuge, eingesetzt werden. Weil sie unscharf, also die Werkzeuge sind schon scharf, aber wenn wir jetzt angenommen, wir würden jetzt beheizbare Strickjacken herstellen und sagen hier die...
Jetzt geht beide rein, voll gut.
Ich habe jetzt hier 100 beheizbare Strickjacken getestet, alle sind schlecht, hier ist die Behörde. Da würde gar nichts passieren. Ja. Also wir würden quasi eine Mauer laufen. Es würde einfach weiterverkauft werden. Also deswegen ist halt auch so wichtig, da zu informieren, das Gespräch zu suchen, weil das einfach so fucking komplex ist. Also es liegt an uns, das zu lösen.
Also wie alles liegt an uns. Ich meine, wir müssen uns einfach auch aufstehen und Dinge tun und nicht jetzt warten, dass jemand was mit uns tut, sondern wir müssen Sachen tun, glaube ich. Ja. Also wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Ich kriege nämlich ja auch schon das schon rote Signal. Und glaube jetzt...
Ich wollte nämlich gerade fragen, ob ihr noch aufstehen wollt und eine Frage richten wollt an das Panel. Mike,
bitte. Ja, tatsächlich an dich, Christian. Wenn du das so alles hörst, so mit Temu und diesen ganzen Entwicklungen, Lexware ist ja ein sehr lokales Geschäft. Also ihr seid sehr aktiv in Deutschland und ich verstehe, dass es immer schön ist, wenn man Beispiele von ganz woanders hört oder dass die Welt gerade überrannt wird. Und Alex, du hast ja eben in deiner Keynote das auch sehr eindrucksstark gezeigt. Und trotzdem denke ich mir manchmal, nur weil etwas funktioniert auf einem anderen Kontinent und in ganz anderen Bereichen, bedeutet das aus meiner Sicht nicht zwangsläufig, gerade in dem Bereich, wo ihr tätig seid, dass man das 1:1 übertragen kann. Wie guckst du da drauf, wenn du das alles hörst?
Also ich glaube, 1:1 geht leider echt nie. Sonst hätten wir oder Copycats, dann wären wir schon längst weg vom Markt. Also weil da gibt es einfach ganz große Player auch international, die das machen, was wir machen. Ich finde es immer wieder spannend zu sehen, was mit Technologie eigentlich geht, also was um Geschäftsmodell. Und das ist das Spannende, da würde ich immer gucken. Und das machen wir auch, gerade branchenfremd. Es ist mega spannend zu schauen, was nehmen die aus dem Spiel raus, wie spielen die es plötzlich anders, weil es geht immer noch um Commerce. Das sehen wir, ob es jetzt, egal wer da dahinter steht, aber sie spielen das. Und das ist mega, mega spannend. Ich glaube, das kann ich nur jedem raten, egal welcher Branche er ist, zu schauen, wie könnte es bei mir eigentlich angrenzen. Und ein bisschen Hypochonder sind wir auch immer. Wir gucken immer so ein wenig, wer könnte uns jetzt eigentlich so ganz, ganz unangenehm gefährlich werden. Und ich meine, E-Commerce liegt ja auch nicht so weit weg jetzt von Buchhaltung, Rechnungsstellung. Fast jedes E-Commerce-System hat eine Rechnungsstellung drin, jetzt als Beispiel mal. Ne? Warum macht nicht in Amazon irgendwann so Umsatzsteuervoranmeldung, zack, biet mal mit an, um die ganzen Händler mehr zu binden. Da gibt es ganz viele Bewegungen, wo man einfach reingucken muss. Und momentan haben wir alle noch einen Regulationsschutz. Das finde ich aber nicht einen guten Schutz. Wir sollten gut im Markt performen und nicht hinter Regulatorik verstecken, weil das kann immer fallen und ist auch vielleicht gefährlich. Wir sehen es ja gerade. Wir kommen gar nicht hinterher im Regulatorik-Wahn. Aber das sprengt jetzt den Rahmen, wenn ich da den Knopf drücke.
Das können wir dann heute Abend noch weiter vertiefen. Dann beenden wir das Ganze hier. Vielen lieben Dank, ihr Lieben. Danke für eure Beiträge. Ich sage ciao zu euch.